So, ihr Lieben, wisst ihr zufällig, was die größte Entfernung im Universum ist? Universum, wisst ihr, was es ist? Okay. Also, ich habe gelesen, dass kürzlich US-Astronomen die am weitesten von der Erde entfernte Galaxie entdeckt haben. Und uns trennen schlaffe 13 Milliarden Lichtjahre von dieser Galaxie. Also, zum Vergleich mal. Ein Lichtjahr, eins, sind knapp 9,5 Billionen Kilometer. Eine Zahl mit 12 Nullen, könnt ihr nachzählen. Das ist ein Lichtjahr. Nun gibt es davon 13 Milliarden und dann kommt Folgendes raus. Das sind 123 Trilliarden Kilometer. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich sehe schon einige ganz verständnisvoll nicken. Aber das ist weit, wirklich weit hinter der Grenze meiner Vorstellungskraft. Kann ich mir nicht vorstellen. Geht nicht. Ich kann mir schon nicht vorstellen, dass 40.000 Kilometer einmal um die Erde am Äquator sind. Das ist schon viel zu weit. Was ist die größte Entfernung im Universum? Jetzt wird es ein bisschen paradox. Ich glaube, im Gegensatz zu dieser Riesenzahl, die sich keiner von uns vorstellen kann, kann sich die mitunter größte Entfernung im Universum fast jeder gut vorstellen. Es sind ungefähr 30 Zentimeter. Ihr Uni weiß es schon. Genau, das ist die Distanz zwischen unserem Kopf und unserem Herz. Mathematisch, ihr Lieben, ist das natürlich totaler Nonsens. Wir sagen, jetzt schweigen wir von Mathematik, mache ich auch. Aber oft genug fühlen wir uns doch genauso, oder? Ich jedenfalls kann ein Lied von singen. Ich bin von meiner Veranlagung her so, dass ich viel grübel. Und manchmal viel zu viel. Und dann frage ich mich, wenn ich etwas denke oder etwas überlege, frage ich mich, Jesus, willst du das auch so? Denkst du das auch so? Bin ich damit konform mit dir? Und wenn ich Entscheidungen treffe, dauert das manchmal länger, weil ich überlege, ist das das, was jetzt mich in der Spur Jesu hält? Oder habe ich vielleicht irgendwie in meinem Herzen so eine eigene Agenda, die ich verfolge, ohne dass ich es weiß? Und dann komme ich ins Grübeln. Und dieses Grübeln legt sich manchmal wie so eine Last auf meine Seele. Kann das jemand nachvollziehen? Doch, einige nicken. Das drückt richtig runter. Ist gar nicht schön. Und das Gute, ihr Lieben, wenn man in einer Gemeinde ist, der Segen von Gemeinde ist, ich muss solchen Mist nicht allein mit mir ausfechten. Neulich, als ich gerade mal wieder in so einem Grübelmechanismus drin war, hat ein lieber Bruder zu mir gesagt, vergiss doch die Gnade nicht. Gnade ist die einzige Art und Weise, wie Gott uns begegnet. Er war schon immer gnädig und er wird es immer bleiben. Lass den Blick darauf nicht verstellen. Und ich sagte, oha, genau. Manchmal ist diese kleine Entfernung vom Kopf zum Herz die größte im Universum. Gnade. Wir reden und singen von Gnade. Ihr habt gerade einen wunderschönen Text gehört. Da sprang es uns ja förmlich ins Gesicht. Gnade, Gnade, aus Gnade seid ihr gerettet worden. Als Christ gebraucht man ständig das Wort Gnade. Aber ihr Lieben, wenn wir ehrlich sind, ich habe von euch, von mir was euch erzählt, vielleicht geht es euch ähnlich, wenn wir ehrlich sind, ist das nicht so einfach mit der Gnade. Es ist uns irgendwie fremd, weil unser ganzes Denken, unser ganzes Fühlen, das, wie wir in dieser Zeit miteinander unterwegs sind, wie uns diese Zeit auch prägt, die spricht eine völlig andere Sprache. Ich möchte heute mit euch über Gnade nachdenken. Und ich möchte es anhand eines Textes tun, vielleicht habt ihr es schon geraten. Das ist der klassische Text über das Thema und wir haben ihn auch schon dieses Jahr im Bibelprojekt bedacht. Wiederholung ist die Mutter der Weisheit. 2. Korinther 12, Vers 1 bis 10. Paulus schreibt hier, das Rühmen nützt mir freilich nichts. Doch will ich mich auf die Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn zu sprechen kommen. Ich weiß von einem Menschen in Christus, der vor 14 Jahren, ob im Leib oder außerhalb des Leibes, ich weiß es nicht, Gott weiß es, bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Und ich weiß von dem betreffenden Menschen, ob im Leib oder außerhalb des Leibes, weiß ich nicht, Gott weiß es, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die ein Mensch nicht sagen darf. Wegen eines solchen will ich mich rühmen, meiner selbst wegen, aber will ich mich nicht rühmen, als nur meiner Schwachheiten. Zwar wäre ich, wenn ich mich rühmen wollte, deshalb nicht töricht, denn ich würde die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber dessen, damit niemand mehr von mir hält, als was er an mir sieht oder von mir hört. Und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarungen nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben. Ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. Und er, der Herr, hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Ihr Lieben, ihr wisst und erinnert euch vielleicht noch, Paulus steckt hier mitten in einer Auseinandersetzung mit seinen theologischen Gegnern in Korinth. Und das waren Leute, die die Gemeinde mit ihren außergewöhnlichen Gotteserfahrungen beeindrucken wollten. Die haben dann so argumentiert, euer Paulus, also ehrlich, der Mann kann es mit uns nun wirklich nicht aufnehmen. Schaut ihn euch doch mal an, diesen Paulus. Wenn er zu euch kommt, dann wirkt er unsicher, wie so ein Schwächling. Der redet leise, der stottert. Aber wenn er schreibt, na dann ist er ein starker Mann, dann markiert er hier ein. Und überdies, ihr habt es ja auch gelesen, er hat viel erzählt von Tiefschlägen, von Verfolgungen, er wurde verhaftet, er hat Schiffbruch erlitten. Mal ehrlich, sieht denn ein gesegneter Mann Gottes so aus? Ist das das Leben eines Mannes, wo der Herr sagt, genau das ist mein Mann? Ihr könnt es drehen und wenden, wie ihr wollt. Er mag sein, wer er will. Die Frage ist am Ende, mit welchem Mandat tritt er eigentlich auf? Was hat er vorzuweisen? Welche Zeichen und Wunder sind durch ihn denn schon geschehen? Welche Offenbarung hat er erlebt? So die Denkweise, das, was die Gegner in den Herzen der Geschwister in der Gemeinde verankern wollten. Mit anderen Worten ausgedrückt, es war die Botschaft, Gottes Wirken kannst du feststellen an äußerlichen Dingen. Wenn du nichts Äußerliches siehst, wirkt Gott auch nicht. Also vordergründiger Erfolg, beständige Dynamik, außergewöhnliche Offenbarung. Das ist das, wie Gott wirkt. Und diese Einseitigkeit zu sagen, so ist es und nur so, kann ein großes Problem werden. Die Korinther haben sich das relativ schnell zu eigen gemacht. Naja, der Paulus, wir wissen, er war klein, er war schwächlich, er war unsicher. Er war wahrscheinlich nicht der schönste Mann aller Zeiten. Und er selber schreibt, er hat eine schwere Zunge. Und dann stell dir mal einen eloquenten Redner dagegen vor. Der erzählt dir von früh bis morgens, was er alles vom Herrn gesehen hat, wie er schon entrückt war, wie er dieses und jenes getan hat. Wem würdet ihr denn wohl zuhören? Diese Einseitigkeit, Gottes Wirken an Äußerlichkeiten festzumachen, kann ein echtes Problem werden. Die Korinther standen in der Gefahr, an Gott vorbeizuleben, weil Gott nicht einen Bogen um das Leid macht, sondern in Jesus ist er in das Leid hineingegangen, um es zu überwinden. Und wenn wir das Neue Testament lesen, dann wird klar, Gott führt seine Gemeinde nicht um das Leid herum. Nicht von Kronleuchter zu Kronleuchter zu Kronleuchter zu Kronleuchter in den Himmel. Sondern ganz oft durch Leid hindurch in die Herrlichkeit. Paulus hat das Empfinden, dass hier ganz viel auf dem Spiel stand. Darum hat er sich ein bisschen auf das Niveau dieser Gegner herabgelassen. Und hat dann gesagt, okay, wenn ihr meint, das muss so sein, dann werde ich euch jetzt auch was erzählen. Und er berichtet von einer Erfahrung, die er vor 14 Jahren gemacht hat. Habt ihr schon mal gefragt, warum er sagt, vor 14 Jahren? Feine Spitze. Ihr lieben meine Gegner, die ihr so alles vom Herrn gratis bekommt und jetzt und toll. Vor 14 Jahren, da wart ihr noch Teenies oder in der Schule oder im Kindergarten. Da hat der Herr sich mir so offenbart. An euch war noch gar nicht zu denken, da hat der Herr mit mir so geredet. Eine ganz feine Spitze. Und dann schreibt er, ich kenne einen Menschen in Christus, damit meint er sich selbst, der wurde bis in den dritten Himmel entrückt, bis in das Paradies, wo er unaussprechliche Worte hörte, die kein Mensch aussprechen darf. Mit anderen Worten, Gott hat mir eine Offenbarung geschenkt, hat mich seine Nähe erleben lassen, so wie es näher kaum möglich ist. So wie damals im Paradies, als Abend für Abend Gott mit Adam spazieren ging. Und das, was ich dort erhört und gehört und erlebt habe, das kann ich gar nicht wiedergeben. Das darf ich auch nicht wiedergeben. Das ist so persönlich, das geschah zwischen Gott und mir. Und anders als seine Gegner hat Paulus uns keine Details geschrieben. Manchmal dachte ich schon, was hat er denn da erlebt? Hat er nicht gesagt. Er hat nichts ausgeschmückt. Er erzählt, als ob er Zuschauer war. Ich weiß von einem Mann in der dritten Person. Und er sagt es in diesem Text, ich habe bisher darüber geschwiegen. 14 Jahre lang. Ich habe nichts davon weitergegeben, weil ich niemanden dazu verleiten wollte, mich auf einen Sockel zu stellen. Der Mann mit der Offenbarung. Niemand, sagt Paulus, sollte mehr von mir halten als das, was er an mir sieht und von mir hört. Und was riskiert dieser Paulus, dass die Korinther sagen, Mann, ist das ein Schwächling, der stottert schon wieder. Also ehrlich, er riskiert das, weil er sagte, auf den Thron gehört nur einer, Jesus, nicht ich, kein anderer. Paulus war das ganz, ganz wichtig. Weil er wusste, aus diesen großen Erfahrungen anderer kann die Gemeinde in Korinth nichts lernen. Dadurch werden sie Jesus nicht näher kommen. Und ihr Lieben, bei diesem Ganzen, das kann ich heute nicht mehr vertiefen, blitzen so zwei Gedanken durch, die mir für uns als Gemeinde, für uns als Christen charismatischer Frömmigkeit sehr wichtig zu sein scheinen. Das eine, ich glaube, wir haben manchmal auch so den Wunsch, dass wir sagen, da ist eine Person, die hat volle Vollmacht und die ist voll im Segen. Der folgen wir nach, wir folgen Jesus nach. Und das Zweite, ich glaube, der Paulus mit seinem Leben, wie er vorgelebt hat, die vielen Einschnitte, die vielen Tiefschläge. Wir wollen die Herrlichkeit Gottes sehen und ich will sie sehen, ihr Lieben. Ich will sehen, dass Jesus mehr unter uns tut in Zeichen und Wundern. Das will ich wirklich. Aber ich weiß auch, dass das nicht allein die Realität ist. Manchmal denke ich in meinem Herzen, ich will gar keine leidvollen Erfahrungen, ich will einen Bogen drum machen. Vielleicht geht es euch ja auch so. Ich will die Herrlichkeit Gottes. Und Paulus sagt uns, Leid und Herrlichkeit, beides. Auf dieser Seite der Ewigkeit gehört beides zusammen. Wir werden das eine oft nicht ohne das andere kriegen. Zwei hilfreiche Dinge, könnt ihr mal drüber nachdenken. Ist aber nicht das Thema für heute. Nachdem Paulus also nun so wenig berichtet hat von dem, was er im Himmel erlebt hat, berichtet er umso mehr, was er auf Erden erlebt hat. Da kommt dieser Pfahl im Fleisch, dieser Stachel, der ihn wieder auf die Erde holt. Und er schreibt dort, wegen dieser außergewöhnlichen Offenbarungen, damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Es wurde schon ganz viel spekuliert, was Paulus mit diesem Pfahl im Fleisch meint. Auch hier nennt er es nicht. Vermutlich würde er sagen, ach, das zu wissen würde euch nichts nützen. Darum schreibe ich es auch nicht. Aber worauf es ihm hier ankommt, er möchte von seinem inneren Empfinden beschreiben, eben noch wie im dritten Himmel und plötzlich wie alleingelassen mit Satan. Plötzlich ist es so, als ob auch kein Gebet hilft, ihn aus seinen Kämpfen, Zweifeln und Verunsicherungen rauszukommen, was auch immer es gewesen ist. Und er kämpft da drin. Er kommt an den Punkt, wo er innerlich fast zerbricht. Und dann spricht Jesus. Dann hört er ein Wort vom Herrn. Ein Wort zum Leben. Lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollendet. Ihr Lieben, das ist, glaube ich, eins der bekanntesten Worte. Wenn man nur Gnade in den Raum reinruft unter Christen, dann kommt dieses Bibelwort. Und es lohnt sich aber trotzdem, da mal genauer hinzuhören. In drei kleinen Schritten noch möchte ich das mit euch tun. Und ein erster Schritt heißt, lass dir genügen. Das ist ein bisschen herausfordernd in einer Zeit, wo ständig neue Bedürfnisse in uns entfacht werden. Lass dir genügen. Darf ich dich fragen, was brauchst du unbedingt zum Leben? Was gehört zu deinem Minimum an Lebensqualität dazu? Auf was willst du auf keinen Fall verzichten? Oder andersherum, was möchtest du auf jeden Fall erreichen oder gewinnen? Ich denke, wir fangen bei uns schon oft auf einem hohen Niveau an. Für viele Menschen gehört einfach eine gesicherte Existenz schon dazu. Ein Dach über dem Kopf. Ein gutes Einkommen oder eine gute Rente. Einmal oder zweimal oder dreimal oder viermal Urlaub im Jahr. Ein inspirierendes Hobby. Gute Beziehungen, die mir Halt geben. Gemeinschaft, in der ich mich aufgenommen fühle. Gesundheit. Die Gewissheit, am richtigen Ort zu sein oder auf einem guten Weg. Und für die Gegner des Paulus in Korinth sicherlich auch unabdingbar, diese außergewöhnlichen Erfahrungen. Und ihr Lieben, all das ist wirklich gut. Das ist total wertvoll. Aber Jesus beantwortet hier die Frage doch ganz anders, als wir sie beantworten würden. Er sagt, was du brauchst, bin alleine ich. Denn worauf es letztlich ankommt, bei all dem, was in deinem Leben schön und gut, erhaltenswert und wertvoll ist, worauf es letztlich ankommt, sagt Jesus, ist meine Beziehung zu dir. Jesu Beziehung zu dir. Weil wir diese Beziehung oft nicht halten können. Aber er hält sie. Jesu Beziehung zu dir. Mit anderen Worten, lass dir an mir genügen, sagt Jesus. Halte mich mit beiden Händen fest. Wenn du Jesus mit beiden Händen festhältst, hast du keine Hand mehr frei, etwas noch zu halten, was in Konkurrenz zu Jesus treten kann. Lass dir an mir genügen. Halte mich mit beiden Händen fest. Ihr Lieben, das hört unser Paulus nicht, als er im dritten Himmel war und als sein Herz überfloss von Lobpreis, als er keine Worte mehr für die Schönheit Gottes finden konnte, als sein Herz erbebte vor Gott und er sagte, hier ist die Tiefe des Seins, hier möchte ich bleiben. Diese Worte hört er an seinem persönlichen Tiefpunkt. Da, wo er das Gefühl hat, jetzt geht nichts mehr. Alles bricht über mir zusammen. Wenn ich in mich reinhorche, höre ich die Stimme der Verzweiflung. Die bohrenden Gedanken, ich kann sie nicht mehr abschütteln. Ich fühle mich an das Schweigen Gottes ausgeliefert. Mein Gebet scheint gegen Wände zu laufen. Herr, wo bist du denn? Da spricht Jesus ihn an. Lass dir an mir genügen. Halte mich doch mit deinen beiden Händen fest. Lass doch los, was du noch festhältst und klammere dich an mich. Und wenn du dich so ähnlich fühlst, wie es vielleicht ein Paulus getan hat, dann sagt Jesus dir das auch. Lass dir an mir genügen. Halte mich mit beiden Händen fest. Das Knäuel deines Lebens kannst du nicht entwirren. Dein Grübeln, mein Grübeln, von dem ich euch berichtet habe, es wird uns nicht helfen, so zu leben, dass wir alles richtig machen wollen. Und wir wollen es ja richtig machen um Jesu Willen. Ich will es richtig machen um Jesu Willen, weil ihm das Beste gehört. Und den Menschen natürlich auch, mit denen ich zu tun habe. Aber wir scheitern an uns selbst. Das ist manchmal nicht schön, ins eigene Herz zu schauen und festzustellen, wie viel Zerbrochenes, wie viel Verkrümmtes da drin ist. Die Sorgen, von denen du hoffst, dass sie dich in eine Sicherheit führen, sie werden dir die Sicherheit niemals geben können. Lass dir an mir genügen, sagt Jesus. Dann, wenn du kämpfst in deinem Gebet um einen lieben Menschen, um eine Beziehung, die vielleicht gerade am Zerbrechen ist, oder um eine ersehnte Heilung, sagt Jesus, lass dir an mir genügen. Halte mich mit beiden Händen fest. Ist es nicht so, wenn wir an solchen inneren Tiefpunkten stehen, haben wir zumindest zwei Reaktionsvarianten. Die erste, ich fange an zu strampeln, weil ich hoffe, bald wieder festen Boden unter den Füßen zu kriegen. Menschen, die ertrinken, fangen oft an zu strampeln und das ist das Problem. Eine zweite Variante ist, Jesus die Initiative zu überlassen, aber das ist echt schwierig. Das ist echt schwierig. Ich habe vor Jahren in einer Krise für mich mal an einem Punkt gestanden, wo ich gesagt habe, Jesus, ich will eine Entscheidung treffen. Ich höre auf, für mich zu kämpfen. Ich kämpfe nicht für mich selbst. Ich will für dein Reich kämpfen, das ist was anderes. Aber ich weiß, wenn ich für mich kämpfe, dann wird mein Herz hart, dann komme ich in Distanz zu anderen, dann verteidige ich mich. Das ist alles andere als ein Herz, das Jesus leicht führen kann. Also habe ich entschieden, ich kämpfe nicht für mich, aber für dein Reich, Herr, und du wirst für mich kämpfen. Und immer wieder komme ich an den Punkt, wo ich mich an diese Entscheidung erinnere und sage, Jesus, oh ja, ich muss es wieder für mich klar machen mit dir. Ich muss wieder den Blick auf dich heben, weil du mich aus diesen Situationen herausführen wirst. Du bist da, auch wenn es manchmal so nicht erscheint. Zweiter Schritt, lass dir genügen an Jesu Gnade. Ich habe schon gesagt, Paulus hat das nicht gehört am Kronleuchterweg, sondern in diesem dunklen Tal. Und ihr Lieben, ich freue mich so auf diesen Moment, auf diesen Tag, wenn es kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei mehr gibt. Das, was wir in unserem Leben erleben und das, was wir in der Welt erleben, das ist so schlimm, so zerstörerisch, so eine Last. Und was für eine Perspektive haben wir? Jesus kommt und macht alles neu. Ich freue mich auf diesen Tag, wenn es alles Vergangenheit ist. Noch ist es nicht so weit. Und noch kämpfen wir mit Dingen, die negativ sind. Noch kommen Dinge in mein Leben, die schwer sind, die mich hinterfragen, die mich zerreiben wollen. Und wisst ihr, was Paulus hört hier von Jesus? Das ist wie eine ausgestreckte Hand von Jesus. Paulus versteht, was passiert. Und Paulus hört hin und hört Jesus sagen, du, was du jetzt erleidest, das habe ich am Kreuz alles schon getragen für dich. Ich kenne das, ich bin damit vertraut, ich fühle das, wie du fühlst. Ich stehe an deiner Seite, ich lebe ja in dir, ich erleide das mit. Kannst du verstehen, dass dein Pfahl im Fleisch ein Splitter meines Kreuzes ist, der sich in dein Leben gebohrt hat? Und plötzlich bekommt es einen ganz anderen Sinn. Das Leid ist nicht schön, Böses ist nicht gut. Aber wenn es ein Splitter des Kreuzes ist, das mein Leben trifft, heißt es, mich kann nichts trennen von Jesus. Auch das Dunkle und Schwere in meinem Leben verbindet mich mit Jesus und seinem Kreuz. Und Jesus sagt dir dann die Worte, du gehörst doch zu mir. Du bist doch mit mir verbunden. Ich habe doch an meinem Kreuz alles schon getragen, was dich von deinem Vater im Himmel trennt. Das ist schon entmachtet. Und wenn dafür habe ich mein Leben gegeben, Ohnmacht und Hilflosigkeit auf mich genommen. Und wenn du, mein liebes Kind, nun Ohnmacht und Hilflosigkeit mit mir teilst, wenn dir alles aus der Hand geschlagen ist, dann hast du deine Hände frei, mein Kreuz zu umfangen. diesen Ort des Friedens, der Heilung, der Vergebung. Und wenn du deine Hände frei hast, dann kann ich dich umarmen und du mich. Ihr Lieben, dann kann es anders werden an unseren Tiefpunkten. Dann können sie zu einem Wendepunkt werden. Dann merken wir, dass wir gar nichts bringen können. Nur er. Ihr Lieben, ich glaube, das größte Hindernis, diese Gnade anzunehmen, ist eine Haltung, die ich in meinem Hausgebrauch Ja-Aber-Theologie nenne. Das ist euch bestimmt bekannt. Ja, Gott ist bei mir, aber nur so richtig, wenn ich ihn auch wirklich fühle. Ja, Jesus kann alles tun, wenn ich ihm aber die Möglichkeiten dazu gebe. Ja, ohne Jesus kann ich nichts tun, das ist schon klar. Aber er ohne meinen Eifer, ohne meine Hingabe, ohne mein Gebet, auch nicht alles. Ja, ich weiß schon, Gottes Gnade ist alles, was ich brauche. Aber ich kann mir meine Fehler und Sünden selbst nicht vergeben. Ja, aber. Das ist die Haltung, die sagt, wenn wir nur alles richtig machen, wenn wir nur alles geistlich sehen, wenn wir nur genügend gebetet haben, dann kann Gott wirken. Und zwar dann erst kann er wirken. Ihr Lieben, das ist manchmal nicht so offensichtlich in unseren Herzen. Aber es kommt an den Tiefpunkten an die Oberfläche. Unser Kopf weiß, seine Gnade ist alles, was wir brauchen. Aber unser Herz fühlt, aber seine Kraft kommt eigentlich erst in uns Frommen, in uns, die wir uns abmühen, in uns, die wir alles so richtig machen wollen, in uns, die wir Fehler und Sünden vermeiden wollen, zur vollen Auswirkung. Merkt ihr den Unterschied zur Gnade von diesem Denken? Ich entdecke das immer wieder in mir. Und ich erschrecke dann, weil ich merke, das ist jetzt nicht so ein bisschen vorbei am Ziel. Das ist völlig falsch. Paulus hat den Galatern das mal ganz klar geschrieben, hat gesagt, wenn ihr meint, weiter an diesem Denken, ja, aber, ich muss tun, an mir hängt es, wenn ihr an diesem Denken weiter festhalten wolltet, dann habt ihr die Gnade Jesu verloren. Und ich renne dann zu Jesus und sage, Herr, bitte eins nicht, ich will deine Gnade nicht verlieren. Das ist das Kostbarste. Und damit bin ich beim letzten Schritt. Denn seine Kraft wird in der Schwachheit vollendet. Manchmal, ihr Lieben, muss uns Jesus unsere Kraft nehmen, damit er uns seine geben kann. Das Reich Gottes wird niemals mit unserer Kraft gebaut werden. Psalm 127, wenn der Herr nicht das Haus baut, dann arbeiten umsonst die daran arbeiten. Der Herr muss es bauen. Und das ist eben die Chance, warum diese Tiefpunkte in unserem Leben Wendepunkte werden können. Jesus bindet uns an sich, um uns seine Kraft zu geben. Dass wir etwas davon schmecken, von dieser Kraft, die Jesus aus dem Tod auferstehen ließ. Dass wir spüren, welche Kraft der Heilige Geist hat, den er schon in dein Herz hat hineingelegt. Dass wir spüren, wie der Herr kommt und das Knäuel deines Lebens, meines Lebens entwirrt. Es ist die Kraft, die das Reich Gottes wachsen lässt von Tag zu Tag, bis Jesus wiederkommt. Selbst heute und morgen und wenn die Welt noch schlimmer taumeln wird, es ist die Kraft, die das Reich Gottes wachsen lässt. Übrigens spricht Jesus hier nicht von den Schwachen. Jesus teilt die Menschen nicht ein, du bist stark, du bist schwach, du bist halbstark, du bist stark, du bist schwach und so weiter. Das macht Jesus nicht. Sondern er sagt, meine Kraft wird vollendet, heißt, kommt zu ihrem Ziel in Schwachheit. Also in dem Verstehen, Jesus, ich kann es nicht. Ich habe mich so gemüht, alles richtig zu machen. Und jetzt erkenne ich, du verlangst es gar nicht von mir, weil du weißt, ich schaffe es nicht. Aber du hast für mich alles getan. Es ist dieses Wahrnehmen, ohne Jesus kann ich wirklich nichts tun. Nicht noch ein bisschen nachhelfen. Es liegt nicht an mir, an meinem Einsatz. Es liegt an seiner Gnade. Es ist dieses Empfinden, mein Grübeln, so sehr es mich auch in Beschlag nimmt, wird mich niemals in die Freiheit führen. Nur Jesus, der sich über mein Grübeln drüber steckt und sagt, schweig still und vertraue. Es ist das Loslassen, um Jesus mit beiden Händen zu fassen. Gnade ist die einzige Art und Weise, wie Gott uns begegnet. Er war schon immer gnädig und er wird es in Ewigkeit sein. Denn gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Ihr Lieben, mitunter ist die größte Entfernung im Universum die von unserem Kopf in unser Herz. Wir wissen alles. Es kommt nur so wenig hier an. Aber der Heilige Geist überbrückt es. Und wenn es Trilliarden Kilometer wären, er überbrückt sie. Und vielleicht hat er dir schon was gezeigt. Vielleicht zeigt er dir jetzt, wenn wir eine Minute Stille haben, etwas, wo für dich Herz und Kopf zusammenkommen dürfen. Das ist eine Einladung. Darf ich das in dir tun? In Übereinstimmung bringen? Dass nicht dein Kopf das eine denkt und dein Herz in die ganz andere Richtung geht, sondern du erlebst, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte.